Das Kochen beginnt nicht, dass man kreativ anfängt, sondern Lebensmittel einkaufen, dann riechen, fühlen und dann merken, cool oder nicht cool. Und wenn das alles nicht funktioniert, Ofen auf 200 Grad stellen, rein, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Grillgemüse, fertig.
Better Life, der Podcast für ein besseres Leben mit Uwe Bahn.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode. Der das eben gesagt hat, Ofen vorheizen, Grillgemüse rein, Pfeffer, Salz fertig, das ist Sternekoch Thomas Imbusch aus Hamburg. Dort hat er sich zusammen mit seiner Frau Sophie in ihrem Restaurant 100-200 gleich zwei Michelin-Sterne erkocht. Und um das Kochen geht es heute in dieser Episode vom Better Life Podcast. Denn selbst zubereiten oder zubereiten lassen, das gehört zu einem besseren und auch gesunden Leben dazu. Zum Better Life. Über 500 Stunden im Jahr verbringen wir mit Essen. Was wir von einem Sternekoch für unsere eigene Küche lernen können, das werdet ihr in dieser Folge hören. Und dass sie nicht nur das Menü komponieren, die beiden, sondern auch die passende Musik dazu auswählen. Und ihr werdet einen anderen Sternekoch kennenlernen. Einen, der seine sichere Komfortzone verlassen hat. Karl-Heinz Hauser hat sein Sterne-Restaurant aufgegeben und fährt jetzt um die Welt. Und zwar ziemlich schnell, denn er ist Formel-1-Koch geworden und mit dem Rennzirkus unterwegs. Was und wie er zwischen Reifenstapel und Boxengasse zubereitet, das erzählt er euch. Zwei kulinarische Karrieren. Kochen mit Musik und 1000 PS. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Einmal im Jahr gibt es auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa ein kulinarisches Gipfeltreffen. Es heißt Europas Beste und dabei sind unter anderem 10 bekannte Sterneköche. Ich habe in die Töpfe geschaut, auch um für euch etwas mitzubringen an Ideen und Inspirationen, denn darum geht es ja auch bei diesem Better Life Podcast. Getroffen habe ich dort Thomas Imbusch und seine Frau Sophie Lehmann. Sie betreiben in Hamburg das Restaurant 100-200, dekoriert wie erwähnt mit zwei Michelin-Sternen. Aber ihre Location ist nicht etwa dort, wo der typische Gourmet vielleicht wohnt, im feinen Blankenese oder in den Stadtteilen an der Außenalster.
Wir sind, finde ich, im absolut ursprünglichen Hamburg. Wir sind in Rothenburgsort. Aber bei der Location-Suche ging es uns eigentlich im Speziellen darum, weil wir haben ja keine klassische Impulsgastronomie. Also nicht, ich verspüre ein Hüngerchen und gehe jetzt für 400 Euro essen, sondern das war ja ganz klar Destinationsgastronomie. Und uns war es viel wichtiger, eine Location zu finden, die wir komplett neu bespielen konnten. Und deswegen war uns der Standort eigentlich so gar nicht wichtig, sondern mir war wichtig, Wasser, Bahn und auf Hamburg drauf gucken. Das war wichtig. Und wir brauchten eine Fläche mit 400 Quadratmetern, wo wir einen 1,1 Tonnen schweren Herd reinstellen konnten. Und das ist in der Elbchaussee bzw. irgendwo an der Alster gar nicht so einfach. Aber ich sag mal finanziell. Da muss man auch mal ehrlich sein.
Ihr seid also praktisch in den Vororten noch vor den Elbbrücken.
Ja, exakt, genau. Also wir gucken genau auf die Elbbrücken. Und ich finde es spannend, dass du sagst, der typische Gourmet, weil genau das ist es eben nicht. Es ist ein Ort, wo jeder, der Freude an Essen und Trinken hat, hinkommt und der eben gar nicht so diese Schwellenangst hat, sondern einfach ein ganz eigenes, cooles Flair hat. Und das macht es für uns natürlich auch viel leichter, Menschen einfach zu begeistern.
Man muss sich das so vorstellen, wir haben ein Restaurant, was aus einer Küche besteht. Also tatsächlich, jeder von uns ist ja zu Hause groß geworden, Essen, Trinken, alles wichtig. Aber wenn man noch ganz ehrlich ist, das Leben findet in der Küche statt. Und wir haben ein Restaurant auf links gedreht. Das heißt, unser ganzer Teil des Prozesses, den wir durchführen, von Vorbereitung, Nachbereitung, findet alles in einem einzigen Raum statt. Das ist eine riesengroße gastronomische Vollprofi-Küche. Also alles viel Edelstahl, viel dunkel, viel schwere Materialien.
Showcooking wäre das falsche Wort.
Genau, viele Leute denken das halt eben, es ist halt eben nicht bei uns klappert. Bei uns knallt es, bei uns ist laute Musik an, bei uns riecht es, ja, also es riecht, man riecht das Essen, aber man riecht nicht nach Essen. Also es ist ein sehr ausgeklügeltes Abluftsystem, was wir haben. Wir haben eine unglaublich tolle Musikanlage, gerade jetzt wieder neu vergrößert für unfassbar viel Geld, aber es ist halt einfach wichtig, weil Musik ist ein unglaublich wichtiger Teil. Also bei uns ist das nicht, wir gehen essen, sondern das ist ein Happening, das ist ein ganzer Abend.
Welche Musik passt denn zu eurem Essen und zum Ambiente?
Also wir haben 4 Saisons, muss man dazu sagen. 4-mal carte blanche, von vegetarisch jetzt im Sommer über dunkle Jahreszeit, wild, viel rauchiger Aromen, omnivores Thema im Frühling und Wasser und Salz. Und jede Saison hat tatsächlich eine eigene Playlist, weil alles fühlt sich ja anders an. Das ist von Rock'n'Roll bis Swing bis Elektro, völlig absurde Sachen manchmal dabei. Also eine wirklich immer abgestimmte Playlist, die auch über den Abend kuratiert ist und einen so mitnimmt durch die Zeit.
Es gibt ja auch Musik, die nennt sich, glaube ich, stille Vermeidungsmusik. Das ist Musik, die eigentlich nur als Teppich dient. Das war ich anders.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also chillige Teppiche, die da 4 Stunden laufen.
Nein, nein, da ist richtig, also die Musik gehört zum Essen, wie die Getränke zum Essen gehören, wie der Wein gehört zu der Musik, zu der Lichtatmosphäre. Wir haben einen 3,5-stündigen Sonnenuntergang. So musst du dir das vorstellen. Und das ist nicht nur, dass wir einen Sonnenuntergang haben, 3,5 Stunden, sondern das, was da passiert, ist nicht nur komplett durchdacht von uns, jede Mal, 4-mal im Jahr, sondern es gehört alles zu einem. Das Unwichtigste ist eigentlich bei uns im Restaurant das Essen mittlerweile. So sehen wir das, weil es geht um die Getränkeauswahl. Und zwar nicht nur, wir machen große Flaschen auf und sagen, guck mal hier, toll, das habe ich jetzt eingekauft, sondern was passt zu dem Essen und wie kann ich den Gast damit abholen? Wie kann ich ihn begeistern? Warum muss am Anfang des Abends die Musik eine, ich sag mal, eine etwas höhere Taktung haben, einen höheren Beat? Warum muss der Mitte des Abends eher so etwas, ja, nicht, was du sagst, nicht so ein Chill-Out-Teppich, sondern es muss jetzt nicht ganz so fordernd sein bei der Musik. Und zum Ende des Abends kann es dann auch mal wieder hochgehen und dann zum Schluss des Abends natürlich, muss ich ehrlich sein, so eine Rauskehrmusik. Also, so jetzt ist auch Schluss, wir haben auch Feierabend, wir müssen ja auch putzen.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Wir haben viel Brian Ferry Orchester, also so ein bisschen Elektro-Swing ist mit dabei, weil das immer den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und du findest viele Rock'n'Roll-Klassiker.
The Great Balls of Fire und so ein Zeug?
Ja, zum Beispiel.
Elvis, Beatles, läuft sowas bei euch?
Beatles, ja. Elvis eigentlich eher so als ich sag mal, so verneuerte Version, so ein bisschen mit Elektro-Swing unterlegt. Das ist dann eher so die Geschichte, aber Elvis sonst nicht. Beatles, Queen, Iggy Pop. Rein musikalisch macht das einfach einen unglaublichen Spaß. Wenn Essen nicht schmeckt, Musik funktioniert.
Nun kriegt man natürlich durch die Musik nicht 2 Sterne, sondern ein bisschen was kochen sollte man schon können. Das heißt, man kennt den Algorithmus von Gomio oder wie kriegt man die 2 Sterne?
Wie genau man die kriegt, kann ich nicht sagen. Was bei Sophie und bei mir von Anfang an wichtig war, die Bewertungen dürfen nicht die Motivation deiner Arbeit sein, sondern die muss die logische Konsequenz aus deinem täglichen Tun sein. Dann macht es nämlich alles Sinn, weil wenn ich jetzt für 4, 6 oder 8 Gäste im Jahr mich konzentriert darauf fokussiere, um die zu bekochen, dann verliere ich die 10.000 Gäste aus dem Blick, die dafür sorgen, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen sind und wir unsere 4 Kinder ernähren können. Und das ist immer so ein bisschen, ja, das ist alles wichtig. Für mich als Koch, für das Ego ist es natürlich total toll. 2 Michelin-Sterne, oh, großartig, großartig, großartig. Aber letzten Endes ist das gar nicht so wichtig.
Das ist ein bisschen so, als wenn man Bayern München der Kulinarik ist und immer wieder den Titel verteidigen muss.
Nee, glaube ich gar nicht, weil es viel individueller ist. Es ist weniger greifbar. Weißt du, Fußball ist es so messbar. Es ist ganz klar, was du dafür tun musst, damit das so ist. Und bei uns geht es ja darum zu sagen, es ist einen Umweg wert, das, was wir machen. Wer definiert denn den Umweg? So. Also eine gewisse Eigenständigkeit, klar, aber ob man die schafft oder nicht, ich glaube, dafür hat man, wenn man es selber tut, oftmals gar nicht den Blick, sondern muss jeden Abend in begeisterte Gesichter gucken, die irgendwie strahlen und sagen, das habe ich noch nie gegessen, das ist toll. Das macht es greifbar, aber das ist ein Gespräch, das führt man jeden Abend und nicht einmal im Jahr, wenn irgendein Führer rauskommt.
Ist ja auch ein bisschen Marketing, gehört natürlich immer bei allem dazu. Und Speisekarten sind ja mittlerweile auch von Literaten geschrieben. Ich hab neulich mal gelesen, Pommes rot-weiß hieß auf der Speisekarte, Kanthölzer von der Kartoffel in zweierlei Dip.
Ist doch top. Das hätte auch von mir sein können. Wenn man das Ganze nicht so furchtbar ernst nimmt, dann funktioniert das eigentlich alles ganz gut von alleine. Diese 2 Sterne sorgen dafür, dass das Restaurant mit einem anderen kolorierten Publikum gefüllt ist, weil wir einfach nationaler bekannter geworden sind. Aber darauf hinzukochen, das ist dann eine sehr anstrengende Küche.
Was ist euer Label? Gibt es ein Label?
Vertraute Geschmacksbilder mit unvertrauten, ungewohnten Sachen zusammenbringen, dass hinterher jeder sagen kann, das ist lecker. Harmonie durch Disharmonie.
Honigrehkeule.
Zum Beispiel. Oder Proleten-Auster.
Was ist das?
Auster mit Bohnen und Wurstfett. Hört sich total verrückt an, ist aber einfach lecker.
Kann man das jetzt als Normalo auch, wenn ich sage, ich mische jetzt mal Preiselbeeren mit Sojasauce?
Ja, sicher kannst du das machen. Dann kommt ja die Frage an, was du Lust hast. Das ist ja nicht immer so, ist ja nichts Ungewöhnliches. Wenn du jetzt eine Preiselbeere mit Sojasauce machst, ist das jetzt tatsächlich so eine Kombination, die würde sofort funktionieren.
Du weißt, was ich jetzt gleich zu Hause mache.
Ja, natürlich. Aber es würde tatsächlich wirklich funktionieren. Wenn es eine hochwertige Sojasauce ist, na klar.
Das heißt, entstehen viele Sachen, sind wirklich Kompositionen wie in der Musik?
Definitiv. Also du musst dein Handwerk einfach aus dem FF beherrschen in der Gastronomie und in der Kulinarik. Und wenn du die Klaviatur beherrschst, kannst du irgendwann anfangen, kreativ zu werden.
War ein Tipp für die Leute, für die 10.000 verkappten Sterneköche, die uns jetzt zuhören. Was würdet ihr Leuten, die kulinarisch noch nicht so viel Erfahrung haben? Wie kriegt man vielleicht auch auf die Schnelle ein gutes Gericht hin?
Anfangen zu kochen, und das Kochen beginnt nicht am Herd, sondern das Kochen beginnt da, wo man die Lebensmittel einkauft. Und da geht schon so viele Sachen los, wenn man anfängt. Das lächerlichste Beispiel, wir leben in Deutschland, dem Land der Kartoffeln, des Kohls. Geh zum Bauernhof, kauf den Kohl, kauf dir eine Kartoffel, fass die mal an, riech da mal dran und dann fang einfach an, das in eine Pfanne zu werfen oder in einen Topf, koch das, mach da Salz dran und wenn das alles scheiße schmeckt, machst du da ein bisschen Creme Fraiche dran. Wenn das dann immer noch scheiße schmeckt, machst du Mayonnaise drauf. Man kann ja alles ausprobieren. Nur das Kochen beginnt nicht, dass man kreativ anfängt, sondern Lebensmittel einkaufen, dran riechen, fühlen und dann merken, cool oder nicht cool. Und wenn das alles nicht funktioniert, Ofen auf 200 Grad stellen, rein, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Grillgemüse, fertig.
Die einfachsten Dinge, die du immer zu Hause hast, nimm dir die Zeit, die in verschiedenen Varianten zu probieren. Iss 8 Sorten Butter, bis du eine gefunden hast, wenn du sagst, die Butter allein, die muss schon so lecker sein, dass du sagst, boah, Gänsehaut. Find deine Apfelsorte, dein Brot, dein das und dann kommt alles andere irgendwie viel automatischer.
Ich habe mal Bratkartoffeln. Ich finde, das ist eine schwierige Übung, Bratkartoffeln.
Absolut.
Und ich habe Bratkartoffeln geplant und es wurde Kartoffelpüree.
Das grundsätzliche Problem ist ja bei so einfachen Sachen, die ja diese absolute interkulturelle Omnipräsenz haben, wie Bratkartoffel, aber das ist ja allein schon die Selektion der Kartoffel. Welchen Stärkegehalt hat die Kartoffel? Sind die Kartoffeln am Vortag gekocht? Sind die Kartoffeln frisch gekocht? Werden sie dann runtergekühlt? Werden sie dann gebraten? Werden sie roh gebraten? Das ist ja nicht nur eine Frage der Definition, was Bratkartoffel ist, sondern auch, wie kenne ich das? Also wie ist das in meinem Hirn abgespeichert, was meine Eltern, meine Großeltern mir damals als Bratkartoffel vorgesetzt haben und was mache ich dann daraus? Und dann ist ja oftmals immer so, dass sie diese Erwartungshaltung entweder an mich selbst oder an meine Gäste, kannst du doch gar nicht mehr befriedigen.
Wie werden sie denn jetzt?
Wie meinst du, wie werden sie jetzt?
Gekocht, die Bratkartoffeln.
Also ganz, ganz klassisch, wenn du das so haben willst, dass du sagst, die funktionieren, musst du die Kartoffeln am Vortag kochen in der Schale mit komplett versalzenem Wasser. Wir sagen mal Meerwasser dazu, also 3% Salz ist dann im Wasser drin. Ausdampfen lassen, dann werden die gepellt, dann kommen die in den Kühlschrank über Nacht, dann werden die in Scheiben geschnitten, dann kommt Butterfett, also geklärte Butter in eine Pfanne und dann werden einzeln die Bratkartoffeln da reingelegt, von beiden Seiten goldbraun gebraten, dann kommt Speck dazu, Petersilie, Salz, fertig.
Gelernt hat Thomas Imbusch unter anderem bei Tim Melzer. In jungen Jahren, lange vor seinem Restaurant 100-200. Und etwas nassforsch gibt es da ein Zitat von Thomas. Er hat nämlich gesagt, Tim Melzer kann nicht kochen.
Tim habe ich mit 23 Jahren kennengelernt. Mit 23 Jahren war ich sowas von selbst von mir überzeugt, noch viel mehr als jetzt. Und habe ich irgendwann in so einer Situation in der Küche zu ihm gesagt, wir können über alles reden, über Fußball, über Politik, Religion, aber über Kochen sprechen wir beide bitte nicht. Ja, davon hast du gar keine Ahnung. Und Melzer hat mich halt nicht rausgeschmissen, was ich total verstanden hätte, sondern er hat gesagt, pass auf, jetzt geht's richtig los. Und dann hat Tim mich, boah, ich würde schon sagen, knapp 7 Jahre lang ein sehr enger, vertrauter Mentor von mir gewesen. Also ohne Tim Melzer wird's das 100-200 nicht so geben, wie es ist, weil er mir viel über Kochen beigebracht hat, ja, aber er hat mir vor allen Dingen beigebracht, was es heißt, Gastronom zu sein. Dass es mehr ist, dass es Musik ist, dass es Kunst ist, dass die Architektur dazu gehört, Designsprache, Atmosphäre.
Better Life, der Podcast für ein besseres Leben.
Und jetzt wird es ganz rasant, denn es geht um einen anderen Sternekoch und der hat sein Restaurant gegen die Formel 1 getauscht. Karl-Heinz Hauser, früher Sternegastronomie auf dem Hamburger Sülberg und nun bekocht er seit 2022 das McLaren-Team in der Formel 1 und er ist auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs. Ein mutiger Schritt. Auch ihn habe ich auf der Europa getroffen, da ist er kulinarischer Stammgast sozusagen. Das Leben hat sich für ihn im wahrsten Sinne des Wortes rasant verändert. Mobil muss er nun arbeiten, mit einer Menge PS drumherum.
Ja, das heißt, dass wir ein ziemlich gutes Team betreuen, also McLaren ist ja ein 60 Jahre alter britischer Rennstall, der sehr viel Tradition hat, insgesamt 11-mal die Formel 1 gewonnen und wir sind der Caterer für das Team, Ingenieure und dann natürlich auch die Fahrer, also dieser innere Kreis für Formel 1.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn du vorher einen Laden hattest, wo du fest warst und jetzt bist du im Formel 1 Zirkus kulinarisch mit dabei, wie ist die Logistik da?
Also wir haben sechs Restaurants, die in einem Container, die in den jeweiligen Containern verfrachtet werden, also 1,5 bis 2 Container, je nachdem, wo wir sind, in Mexiko, Amerika, Australien, was ich weiß, die wir dort vor Ort dann aufbauen und auch wieder abbauen. Und in Europa haben wir ein Motorhome, was auf- und abgebaut wird, das ist etwas größer. Und somit haben wir im Grunde 7 flexible, fahrbare oder verschickbare Restaurants, die immer auf- und abgebaut werden müssen.
Das sind jetzt die Restaurants, das ist die Hardware.
Genau, die Software ist das Essen natürlich. Und dazu gehe ich einkaufen. laufen, überall auf der Welt. Wenn wir in Mexiko sind oder sonstiges, habe ich zum Beispiel auch mal einen bewaffneten Security dabei, weil es so gefährlich ist, dann auch auf den Märkten einzukaufen, dass wir da wirklich, also wir müssen internationale Rennen wirklich alles vor Ort einkaufen. Jedes einzelne Produkt, vom Salz, Pfeffer über das Dessert, über das Mehl, Fleisch, Fisch, alles, was dazu gehört.
Das ist, wenn da was fehlt, in Bahrain?
Da gibt es nichts, was fehlt. Wir richten natürlich die Karten auch nach dem jeweiligen Land. Bahrain ist gar kein Problem, weil in Bahrain kriegst du fast alles. Allerdings müssen wir dort per Carrefour einkaufen. Das heißt, Tomaten einzeln in die Einkaufstüte rein, was ich weiß. Ja. Es gibt aber dort auch einen relativ guten Feinkosthändler, der uns auch beliefert mit guten Produkten, ist aber dreimal so teuer wie bei uns.
Was ist die größte Herausforderung? Welche Destination? Ich habe jetzt nicht alle Formel-1-Strecken im Kopf.
Also es ist definitiv Baku, Aserbaidschan. Sehr schwierig, sehr schwierig. Auch gute Märkte zu finden, wo es tolle Produkte gibt. Obst und Gemüse ist eigentlich kein Problem. Aber Fleisch ist wirklich schwierig. Also insbesondere in den arabischen Ländern haben wir natürlich kein Schweinefleisch. Da gibt es keinen Speck zum Frühstück. Da muss man schon ein bisschen danach richten. Also Lamm und Rind und solche Dinge. Also ich würde sagen, das Schwierigste ist wirklich Baku, Aserbaidschan, dann kommt gleich Saudi-Arabien hinterher, wo es halt genauso diese Produkte nicht gibt. Ja, da gibt es zum Beispiel auch kein Alkohol, da gibt es kein Wein, Champagner, da gibt es kein Bier. Und entsprechend sind wir dann ein bisschen eingeschränkt, aber das geht.
Musst du auch die Champagner-Dusche besorgen, wenn McLaren gewinnt?
Na klar.
Also, ehrlich?
Ja, klar. Also wir sind zuständig für all das, was die Fahrer, das Team, die Sponsoren, was ich was bekommen. Und natürlich, wenn wir gewinnen, müssen wir auch Champagner da haben. Aber da muss man sagen, es gibt ja 10 Teams und vorne sind die Teams sehr competitionmäßig, also da guckt, darf keiner beim anderen, da gönnt keiner dem anderen das Butter auf dem Brot. Im Backbereich bei den Caterern, da läuft es sehr, sehr freundschaftlich ab. Das heißt, wenn ich jetzt mal kein Champagner da habe oder nicht genug da habe, weil McLaren gewonnen hat, dann gehe ich zu Red Bull und da gibt man dann seine 10 Flaschen, die kriegt er dann wieder zurück.
Die schmeißen dann die Dosen dagegen. Oder?
Ja, ja.
Aber wie sieht das jetzt beim Rennen aus? Wie verbringst du das Rennen? Wann beginnt dein Job? Vor dem Rennen? Nach dem Rennen? Wann hast du zu tun?
Ich bin am Dienstag unten, am Mittwoch fangen wir an einzukaufen, aber auch schon eine Lieferung parallel. Mittwoch wird eingekauft, haben aber auch schon 70 Mann Personal in der Garage, die aufbauen. Ab Donnerstag sind es dann 180 bis 200, da ist das ganze Team da. Ja, plus auch die Journalisten und Marketingleute. Und Freitag, Samstag, Sonntag ist Frühstück, Mittag, Abendessen. Das heißt immer 250 bis 300 Gäste, die wir dann in diesem Restaurant versorgen. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch ist Logistik, Einkauf. Ab Donnerstag produzieren wir voll, da müssen wir stehen. Freitag ist auch die VIP-Karte fertig und dann kannst du da alles bestellen, wie im Sterne-Restaurant.
Welche Qualitäten musst du mitbringen? Was gehört für dich dazu?
Also da gehört natürlich schon ein bisschen Organisationstalent dazu, weltweit solche Cateringsfirmen. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben im Catering. Da reicht es nicht, wirklich nur jetzt Sterneküche gemacht zu haben, sondern auch einfach diese Catering-Erfahrung, die ich bei Käfer gelernt habe früher zum Beispiel, aber auch im Adlon und auch im Süberger viel Caterings gemacht habe. Da muss man ein bisschen auch auf dem Schiff unterwegs sein. Das ist auch ein schönes Beispiel. Auf der MS Europa habe ich viele Länder schon vorher kennengelernt, was mir heute wieder hilft, ja? Wenn ich dann nach Japan komme oder so, wo ich dann vielleicht schon mal mit dem Schiff war und weiß, was gibt es da für Produkte.
Ein Sternekoch auf Weltreise, Karl-Heinz Hauser, hat die Sterne-Gastronomie gegen 1000 PS in der Formel 1 getauscht und macht jetzt das Catering für den McLaren-Rennstall. Eine etwas andere kulinarische Karriere. Schnelle Küche ist in diesem Fall eben nicht Fast Food. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Better Life Podcast abonniert. Wir wollen euch darin inspirieren und euch Impulse geben und stellen euch Menschen vor, die genauso in Chancen denken und handeln. Für ewig Empörte ist das hier nichts. Better Life gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Jeden letzten Freitag im Monat.
Der Better Life Podcast ist eine Produktion von Here and Now.